Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Trump, Tariffs und Stagflation, orchestrierte Unruhe oder struktureller Wendepunkt. Mein Gast am heutigen Tag ist Stefan Reeder. Er ist Gründer und Fondsmanager der Value Intelligence Advisors GmbH. Guten Tag, Herr Reeder.
Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, Herr Reeder, wir sprechen heute über ein Trio, das für Unruhe sorgt in diesen Tagen. Das ist nämlich Trump, die Tariffs und die ja mögliche Stagflation. Wie würden Sie denn die aktuelle Lage ökonomisch einordnen? Eher als ja zyklische Episode oder als Umbruch, Zeitenwende?
Ja, aus meiner Sicht handelt es sich hierbei ganz klar um einen säkulären Trendwechsel, keinen zyklischen. Die große Triebfeder der säkulären Veränderung sind aus meiner Sicht die Schuldenstände und die Defizite, die aus dem Ruder laufen. Die führen zu Unruhe, nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch. Und es ist eigentlich keine Überraschung, dass es so gekommen ist. Ja. Und dann hat der Zinstrend auch noch gedreht als Konsequenz. Zinslasten üben enormen Druck auf die Regierungen aus. Die Inflation flackert immer wieder auf. Und ich denke, wir sind tatsächlich am Ende einer liquiditätsgetriebenen jahrzehntelangen Hosse angekommen.
Hat Sie denn auch das Tempo der jüngsten Entwicklung überrascht, die wir gesehen hatten Anfang April? Oder war das für Sie so eine absehbare Eskalation, dass man meinte, okay, wenn Trump eben ins Amt kommt, könnte so ein Szenario auch wahrer werden?
Ja, im Grunde genommen sind wir schon 2022 davon ausgegangen, dass es zu diesem säkulären Trendwechsel kommt, dass es zu Reibereien kommt, weil die Schuldenstände auf sehr hohem Niveau waren und gleichzeitig die Zinsen angestiegen sind. Insofern haben wir 2022 unsere Anlagestrategie schon etwas vorsichtiger gestaltet, etwas wenig zinssensitiver. Aktuell ist aus meiner Sicht der Drache definitiv aktiver denn je und speit Feuer. Wenn Sie sich angucken, wo die Zehnjährigen stehen, bei 4,3% für die USA, das ist eine große Herausforderung. In den 70er Jahren war die Verschuldung bei 30% des BIPs. Heute liegt sie bei 120%, das heißt viermal so hoch. Darauf, wenn die Zinsen heute etwas niedriger sind, ist da eben der Faktor 4. Insofern, die Zinslast in Prozent des BIPs ist genauso hoch wie zu den unangenehmsten Zeiten Anfang der 80er Jahre. Und die Tendenz ist eher steigend, also da braut sich schon was zusammen aus meiner Sicht.
Die Zinslast belastet die USA, den Haushalt. Trump hat sich ja auch in der Vergangenheit mehrfach mit der Fed angelegt, hat sogar damals, glaube ich, Jerome Powell ins Amt gehoben. Wie viel Einfluss hat denn Ihrer Meinung nach auch der Präsident, jetzt in dem Fall Trump, auf die Geldpolitik? Ist ein solcher Machtpoker, wie wir ihn momentan sehen, Kalkül? Und wie ist Ihre Meinung diesbezüglich?
Ja, ich denke, Trump folgt einer relativ stringenten Strategie. Er will die aktuelle Weltordnung auf den Kopf stellen und Handelsungleichgewichte beseitigen. Übrigens ein Problem, das viele kluge Köpfe ähnlich sehen. Anders sieht es dann bei den Lösungsansätzen natürlich aus, die sehr drastisch ausfallen im Fall von Trump. Aber Trumps Instrumente, die er sich gewählt hat, Zölle, Deglobalisierung, Ausbau des Militärs, das alles passt zu einer Strategie, die sich American System nennt, die eine lange Tradition hat in Amerika. Und ein Teil dieser Strategie ist es eben auch, die Zentralbank letztendlich zu entmachten. Und ich denke, dass letztendlich tatsächlich Trump, auch wenn er es jetzt kurzfristig nicht macht, aus Rücksichtnahme auf die Stabilität vielleicht auch der Währung und der Nachfrage nach Treasuries, dass letztendlich der Einfluss der Politik auf die Zentralbank so stark werden wird, dass es vielleicht dann am Ende auch zur Yield Curve Control kommen wird. Insofern, kurzfristig mag nicht viel passieren, mittelfristig glaube ich schon, dass der Einfluss immer größer werden wird.
Ja, die Nachfrage nach US-Treasuries könnte zurückgehen. Die USA ist ja auch für viele Investoren in Ungnade gefallen. Das liegt zum Teil ja auch an den Zöllen, die erhoben wurden am Liberation Day. Ich glaube, man kann sich noch gut an den Tag erinnern im Rosengarten, wo Trump die berüchtigte Tafel den Reportern präsentierte. Mit Blick auf die Zölle, Herr Reeder, welche Länder und Sektoren, jetzt auch mit Blick auf Ihr Portfolio, Sie als Value-Investoren, welche Sektoren trifft es denn diesmal Ihrer Meinung nach besonders hart? Und gibt es vielleicht auch Unternehmen, Player am Markt, die von der Situation profitieren könnten?
Ja, als Stockpicker muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie es mit allen globalen Geschäftsmodellen weitergeht, weil der Welthandel ja schon ein bisschen schwieriger wird. Insofern ist unser Fokus verstärkt auf lokale Servicedienstleister, deren Situation man besser überschauen kann. Wenn es um Länder geht, Verlierer, Gewinner, dann würde ich an erster Stelle China als Verlierer nennen, die ja nach wie vor relativ stark vom Export abhängig sind. Ich glaube auch, dass Kapital aus Europa abwandern wird. Die Politik Trumps ist offensichtlich egoistisch und diese Rückabwicklung des Außenhandels ist aus meiner Sicht keine Win-Win-Situation.
Ja, denn.
Deshalb sehe ich dann in der Folge, wenn ich das an dem Punkt noch sagen, ich glaube, dass China und Europa eher kurzfristig dann auch deflationäre Tendenzen sehen werden, während die USA eher leicht inflationäre Reaktionen zeigen wird. Also China, Europa, die beiden, die ich eher auf der Verliererseite sehe. Etwas besser sind für mich die Perspektiven für Korea und Japan. Warum? Weil diese Länder eine gewisse strategische Relevanz haben für die USA. Japan hat zudem noch einen Berg von US Treasuries und die sind im Moment ein sensibles Thema. Also das können Sie als Bargaining-Tool dann im amerikanischen sagt einsetzen. Gewinner wird es aus meiner Sicht wenige geben. Vielleicht jene Länder, die es schaffen, einen neutralen Status aufrechtzuerhalten. Dazu gehören Indien, vielleicht auch Brasilien. Und vielleicht profitiert auf irgendeine verquere Art und Weise auch Mexiko und am Ende auch Kanada davon, dass die USA es schaffen, Kapital anzuziehen. Denn die USA brauchen definitiv die Werkbank Mexiko.
Sie sagten, der Welthandel wird eben immer schwieriger, bedeutet daher dann auch eben das Thema Globalisierung, Deglobalisierung hat inzwischen Substanz oder ist es Ihrer Meinung nach eher so ein rhetorisches Säbelrasseln oder sehen wir diese Deglobalisierung in diesen Tagen?
Ja, das ist definitiv ein Fakt. Und der wird auch aus meiner Sicht ein säkulärer Trend sein, dass der Außenhandel nochmal so floriert, wie wir es in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Davon gehe ich erstmal nicht aus. Und ich komme wieder auf dieses ursprüngliche Problem zurück. Die Schuldenberge in allen Industrienationen, aber auch in China, sind relativ groß angewachsen. Die Zinslasten drücken. Die Frage, wie man dieses Problem löst, ist extrem schwierig. Und ich glaube, dass alle Staaten insgesamt egoistischer werden. Und das führt leider dazu, dass die Aussichten für den Außenhandel eher schwieriger werden.
Könnte schwieriger werden. Sie sprachen auch eine möglich höhere Inflation in den USA an. Die Wachstumsschwäche bei gleichzeitig hoher Inflation wäre ja eine Stagflation, das Schreckensgespenst vieler Investoren da draußen. Erleben wir gerade ein solches Szenario? Ist ein solches Szenario Ihrer Meinung nach mit Blick nach vorne in den USA, aber vielleicht hier auch bei uns in Europa ein realistisches Szenario?
Auf jeden Fall. Es ist ein realistisches Szenario. Es ist nicht das einzige Szenario, aber es ist ein Szenario, auf das man vorbereitet sein muss. Aus meiner Sicht war die Volkswirtschaft über die letzten Jahrzehnte durch billiges Geld gedopt worden. Der wichtigste Preis in einer Volkswirtschaft ist der Zins. Und auf den hat die Politik und auch die Notenbanken dahingehend einen Einfluss genommen, dass jede Rezession weggedrückt wurde, im letzten Jahrzehnt zum Beispiel. Das hat es vorher in 120 Jahren noch nicht gegeben, dass es in einem Jahrzehnt keine Rezession gab. Aber dank QE und der Zinspolitik und der Fiskalpolitik ist es geschafft worden. Daran haben natürlich die Unternehmen großen Spaß gehabt und auch wir als Investoren. Aber es lässt sich offensichtlich nicht unendlich weiterführen. Und dann kommt es zum zweiten Effekt, dass wenn Staaten in Finanzierungsschwierigkeiten sind, dann müssen sie natürlich sehen, wie sie die Zinslast bezahlen. Das tun sie in der Regel, indem sie weitere Staatsanleihen ausgeben. Und diese Flut von Staatsanleihen, die auf den Markt strömt, die ist fürs private Kapital eine große Konkurrenz. Ja, da spricht man auch von dem Verdrängungseffekt, dem Crowding-out-Effekt. Und insofern gehe ich davon aus, dass private Nachfrage nach Kapital zunehmend durch staatliche Nachfrage nach Kapital verdrängt wird. Inwiefern dann die staatliche Nachfrage wieder in produktivitätssteigernde Investitionen mündet, da kann man ein Fragezeichen machen. Normalerweise kann das die Privatwirtschaft besser.
Ja, die Frage ist natürlich dann auch, was gekauft wird. Sie sagten, dass die Volkswirtschaften auch durch billiges Geld gedopt wurde. QE und Fiskalpolitik haben den Investoren in die Karten gespielt, haben uns Spaß bereitet, haben billiges Geld produziert. Ist Trump in diesen Tagen mehr Ihrer Meinung nach Symptom oder auch Verstärker struktureller Probleme, die vielleicht schon länger schwellen, die wir schon in den letzten Jahren gesehen haben, die nur jetzt letztlich so stark und so klar aufkommen?
In der Öffentlichkeit wird Trump meines Erachtens als Symptom interpretiert, während diese säkulären Trends eher in den Hintergrund drängen. Das ist normal. Die meisten Menschen sind Momentumanleger und kümmern sich nicht so sehr darum, was im nächsten oder übernächsten Jahr passiert, denken nicht so langfristig, aber dass die Verschuldungsstände in allen großen Industrienationen aus dem Ruder gelaufen sind, ist das zentrale Problem. Ja, das gilt nicht nur für die USA, weil der Fokus so stark auch auf die USA und die US-Treasuries ist, sondern das gilt auch für Deutschland und Europa. Ja, auch hier in Deutschland ist die Verschuldung wesentlich größer als die offiziellen Zahlen, wenn man sich allein überlegt, dass die Europäische Zentralbank jede Menge Geld in Umlauf gebracht hat über die letzten Jahrzehnte. Insofern werden auch wir hier das Problem haben, dass am Ende die Zinslasten drücken und innen- und außenpolitische Streitereien zunehmen. Am Ende werden meines Erachtens wir alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen und kleinere Brötchen backen müssen. Ja, da kommen wir nicht drum herum.
Den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Wir können ja gleich auch noch mal so ein bisschen auf die Erwartungshaltung eingehen, die man haben darf in diesen Tagen. Die Ungewissheit bleibt ja nichtsdestotrotz groß. Trotz aller Unsicherheit, mit Blick auch auf die letzten Wochen, die Märkte zeigen sich dann ja auch erstaunlich robust seit dem Liberation Day, mit Blick nach vorne. Wie belastbar sind aus Ihrer Sicht aktuell die Unternehmensgewinne und in dem Zusammenhang auch die Multiples?
Das unterscheidet sich natürlich von Unternehmen zu Unternehmen. Wenn wir unser globales Universum angucken, hat das jede Menge unterschiedliche Konstellationen zu bieten. Wenn wir ein Unternehmen bewerten, zwischen Wert und Preis unterscheiden, um dann eine rationale Entscheidung zu treffen, dann gucken wir uns eigentlich drei Faktoren an. Das ist die Free Cashflow-Rendite eines Unternehmens, das Wachstum, das normalisierte Wachstum dieses Unternehmens über die nächsten Jahre und die Multiples. Die Free Cashflow-Renditen, das muss man so konstatieren, sind relativ dünn geworden. Ja, Microsoft, ich nehme mal das beste Unternehmen der Welt, hat eine Free Cashflow-Rendite von 2%. Das war nicht immer so. Ja, vor 12 Jahren, als wir Microsoft mal gekauft haben und dann auch 10 Jahre gehalten haben, hat es eine Free Cashflow-Rendite von 11%. Da sieht man schon, wie teuer gemessen an der Free Cashflow-Rendite Microsoft geworden ist. Das Ganze würde sich rechtfertigen lassen, wenn man auf das tolle Wachstum von Microsoft guckt. Da warten die Analysten für die nächsten Jahre 15%. Aber für mich ist die Free Cashflow-Rendite der Spatz in der Hand und das Wachstum ist die Taube auf dem Dach. Und der Spatz in der Hand ist sehr klein geworden bei 2% bei Microsoft. Und die Taube auf dem Dach relativ groß. Und wenn die wegfliegt, dann steht der Kurs eben auf dünnen Füßen. Der Kurs steht aber auch wegen der dritten Komponente, der Multiples, auf dünnen Füßen. Und das hängt damit zusammen, das wird häufig dann auch von qualitätsaffinen Investoren aus meiner Sicht übersehen, die nur dann auf die Free Cashflow-Renditen gucken und nur auf das Wachstum gucken. Das hängt damit zusammen, dass eine liquiditätsgetriebene Hosse mit ständig sinkenden Zinsen alle Boote hebt. Ja? Also die Multiple, es führt zu einer Multiple Expansion, wenn über mehrere Jahrzehnte der Zinstrend nach unten geht. Da komme ich wieder zur Frage der Zinsen. Ich glaube an ein dauerhaft höheres Zinsniveau, es sei denn, es wird Yield Curve Control eingeführt. Aber der natürliche Zins ist wahrscheinlich höher, auch als er jetzt steht. Und dementsprechend glaube ich nicht an eine Rückabwicklung dieser Zinswende. Und das bedeutet letztendlich, dass die historisch hohen Bewertungen, die wir an den Märkten sehen, zum Beispiel beim Standard & Poor's, dass sie doch ein bisschen auf tönernen Füßen stehen. Ja. Es gibt gute Gründe, Herr Bartel, es gibt gute Gründe zu sagen, dass die heutigen Bewertungen aus gutem Grund höher sind als früher. Wir haben heute einen wesentlich höheren Dienstleistungsanteil. Ja. Die Märkte sind wesentlich konsolidierter. Es gibt viel mehr Oligopole mit hoher Preissetzungsmacht. Das ist alles richtig. Nichtsdestotrotz, ceteris paribus, waren sinkende Zinsen über viele Jahrzehnte, angefangen vom Greenspan-Put, ja, bis hin zu QE im letzten Jahrzehnt, ganz wesentliche Treiber der Multiple Expansion. Und da muss man realistischerweise davon ausnehmen, dass das in dem Umfeld, wie wir es jetzt haben, eher rückabgewickelt wird.
Ja, Yield Curve Control wäre natürlich ein Ding. Dauerhaft höheres Zinsniveau ist ein Szenario, das momentan in diesen Tagen viele Investoren für möglich halten. Gibt es denn bestimmte Sektoren, Bewertungsnischen, die Sie derzeit besonders attraktiv oder auch riskant erscheinen?
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter dieformplattform.de.
Ja, riskant sind aus meiner Sicht die populärsten Unternehmen der Welt. Ja, die Unternehmen, die man für unantastbar hält, weil ich glaube, dass viele Unternehmen in ihrer Nachfrage auch, ja, in den guten Zeiten auch von dem billigen Geld profitiert haben. Ihre Preissetzungsmacht schlug sich dann in hohen Wachstumsraten nieder und das wird vorwärtsgerichtet, glaube ich, etwas schwieriger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei vielen Unternehmen Peak-Preissetzungsmacht gesehen haben. Starbucks ist so ein Unternehmen, wo der kleine Cappuccino jetzt mittlerweile $6 in den USA kostet und ich weiß nicht, ob die Leute bei 8 oder $10 auch noch zuschlagen. Es gibt aber Unternehmen abseits des Mainstreams. Und da ist natürlich das globale Anlageuniversum von Vorteil, weil man nicht nur in den Index investieren muss, man kann auch in die zweite oder dritte Reihe gehen. Das machen wir nicht immer, aber dann, wenn es sich anbietet, weil die Bewertungen dort wirklich günstig geworden sind. Und da finden wir charakterstarke Unternehmen. Und charakterstark heißt für uns, dass die Unternehmen natürlich eine dominante Marktstellung haben, hohe Preissetzungsmacht, hohe Markteintrittsbarrieren, gutes Management. Das ist alles selbstverständlich. Aber darüber hinaus, in der jetzigen Phase suchen wir auch einer so niedrigen Bewertung, dass eigentlich nach unten hin wenig möglich ist und die Auftriebskraft relativ groß ist. Und was wir bei unseren Werten gern sehen, ist, dass sie zum Beispiel ihre eigenen Aktien zurückkaufen, dass das Management eigene Aktien zurückkauft. Gucken Sie sich mal bei den 20 größten Indextiteln der Welt an, ob das Management eigene Aktien zurückkauft. Das wird in den seltensten Fällen, beziehungsweise ob das Management selber in ihr Unternehmen. Aktienrückkäufe gibt es alle naselang, aber dass das Management selber die eigenen Aktien kauft, weil es glaubt, der Kurs ist zu niedrig, passiert eher selten. Das ist bei uns eher bei der Mehrheit der Positionen in unserem Portfolio der Fall. Und worauf wir auch achten, ist, dass die Unternehmen blitzsaubere Bilanzen haben, im Idealfall sogar Net Cash auf der Bilanz haben. Davon gibt es insbesondere in Japan und in Korea sehr viele Unternehmen. Insofern sind das unsere Kriterien. Wenn ich ein Kriterium rausheben dürfte, das ich im Moment tatsächlich für das Wichtigste halte, dann ist es eine große Sicherheitsmarge, große Differenz zwischen Wert und Preis. Ja, da gibt es viele auch in der Value Community, die gerne auch einen fairen Preis zahlen für ein sehr gutes Unternehmen. Im Moment würde ich aber lieber einen sehr guten Preis zahlen für ein sehr gutes Unternehmen, wenn das irgendwo möglich ist. Und da abseits des Mainstreams ist es tatsächlich möglich.
Sie sind darauf eingegangen, auf welche Faktoren Sie eben bei der Auswahl achten. Eben die Sicherheitsmarge ist auch wichtig, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage. Wie wetterfest ist Ihrer Meinung nach die Selektion gerade im aktuellen Umfeld? Also Sie sagten ja schon, die Bewertungen sind niedrig, also wirklich weit fallen kann das Unternehmen nicht mit Blick auf den Aktienkurs. Gibt es denn Beispiele, vielleicht ein Unternehmen irgendwie aus Ihrem Portfolio, das besonders resilient ist und auch besonders resilient sein oder bleiben sollte?
Ja, da gibt es natürlich mehrere Beispiele. Im Idealfall ist unser gesamtes Portfolio so gestaltet. Stagflation, unser Basisszenario, wenn auch nicht das einzige. Das muss ich nochmal betonen, weil wir denken in Szenarien, machen uns aber auch Gedanken darüber, wenn sich Sachen anders entwickeln, als wir uns das so vorstellen. Von daher, Stagflation, potenziell ein sehr herausforderndes Umfeld, das in der Regel zu parallelen Kursverlusten in vielen Assetklassen führt. Unser Fokus gilt tatsächlich Qualität zu niedrigen Preisen und die finden wir abseits des Mainstreams. Und Beispiele für Unternehmen, die auch in einem potenziell stagflationären Umfeld gut performen, sind Unternehmen, die zum Beispiel vom Trading Down profitieren. Ja, wir haben Nudelsuppenhersteller wie Nong Shim, den koreanischen Nudelsuppenhersteller im Portfolio, der unter Buchwert notiert, trotzdem 6, 7, 8% mittel- bis langfristig wachsen kann. Und das auch in einem Umfeld, das schwieriger ist. Aber weil es eben auch vom Trading Down dann profitiert, die Kunden wenden sich von Markenartikeln ab, gehen eine Etage niedriger in den Preisniveaus und davon haben zum Beispiel die Nudelsuppenhersteller häufig profitiert. Wir mögen aber auch Gold und Goldminen. Gold hatte ja einen extremen Run und natürlich fragen sich alle, ob das weitergehen kann. Wir glauben ja. Wenn man sich anguckt, wie Gold in Stagflationen performt hat, dann war das doch sehr positiv. Aber die positivste Phase, Herr Bartels, für Gold kam dann, wenn die Zentralbank im Zuge der Stagflation angefangen hat, die Zinsen zu senken. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen, aber es hängt irgendwie in der Luft, dass irgendwann in den USA Zinssenkungen kommen. Und das ist eigentlich der Sweet Spot für die Goldpreisentwicklung. In dem Zusammenhang sind dann auch die Goldminen interessant, die tatsächlich trotz dieser eigentlich positiven Ausgangslage auf historisch niedrigen Bewertungsmultiples notieren. Wenn man sich zum Beispiel den Nettoinventarwert dieser Goldminen anguckt, da sind die Analysten so skeptisch, dass sie für die Berechnung des Nettoinventarwerts langfristig zum Teil noch einen Goldpreis von 1900 annehmen, obwohl er ja aktuell über 3300 steht. Ja. Also der Sektor ist auch für uns sehr, sehr interessant. Und last but not least, wenn ich noch ein drittes Beispiel nennen darf, dann mögen wir auch Unternehmen, die Cashflows in harten Währungen generieren. Da möchte ich Singapur Telecommunications nennen. Die haben eine Dividendenrendite von 4% und sind keinesfalls ein Langweiler. Die dürften in den nächsten Jahren ein hohes einstelliges Ergebniswachstum haben. Den Singapur-Dollar schätzen wir langfristig eher fester ein gegenüber dem Euro. Insofern könnte es hier auch durch Währungsbewegungen noch eine Zusatzrendite geben. Ja. Und das sind so drei Beispiele, von denen wir glauben, dass sie auch in einem schwierigen Umfeld unserem Portfolio Stabilität verleihen und den Allwettercharakter unseres Fonds dann auch ganz gut charakterisieren.
Anfang Mai fand ja auch die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha statt. Sie sind ja auch Buffett-Jünger und Freund und Fan, wenn ich das so sagen darf. Wenn wir zum Schluss auch noch mal Ray Dalio mit ins Spiel bringen dürfen, der ja bei Ihnen auch eine Rolle spielt, wie wir im Vorgespräch des Podcasts auch gelernt erfahren haben. Was nehmen Sie denn persönlich aus der Systematik von Ray Dalio und seiner Denkweise mit für Ihre tägliche Arbeit?
Ja, wir sind über die Jahre hinweg zum Sammler von Denkmodellen geworden. Und das Denkmodell, das ich mir gerne auch bei Ray Dalio leihe, um mir die Welt zu sortieren, ist dieses Modell der vier Jahreszeiten. Das heißt, die Zuordnung eines Anlageumfelds zu den vier möglichen Kombinationen von hohem beziehungsweise niedrigem Wachstum und hoher beziehungsweise niedriger Inflation. Wir denken, bei diesen vier Quadranten sind zwei Quadranten überdurchschnittlich wahrscheinlich. Das ist einmal der Quadrant mit niedriger Inflation und niedrigem Wachstum, sprich Stagflation. Es ist aber auch durchaus möglich, dass wir in eine Deflation abgleiten. Ja? Und wir sehen uns als Risikomanager. Kapitalerhalt steht bei unserem Konzept an erster Stelle. Wir mögen die Aktie, mögen insbesondere, wenn wir Qualität zu billigen Preisen kaufen können. Wir glauben auch, dass es jetzt eine gute Lösung sein kann. Aber im Idealfall sind die Assets, die wir auswählen, die passen die zu diesen Quadranten. Wenn ich Gold zum Beispiel hatte historisch eine gute Performance in beiden Szenarien, sowohl in der Stagflation als auch in der Deflation. Während Commodities zum Beispiel eher in der Stagflation ordentlich ausgesehen haben, aber immer dann, wenn es deflationäre Zyklen gab, nicht so gut ausgesehen haben. Dementsprechend ist unser Fokus wesentlich stärker auf Gold als auf Commodities. Und so setzen wir dann dieses Denkmodell von Dalio in der Steuerung unserer Portfolios ein.
Dalio betont ja auch immer regelmäßig die Bedeutung von Verschuldungszyklen für wirtschaftliche Wendepunkte. Sehen Sie in der aktuellen US-Fiskalpolitik auch mit Blick auf Trump bereits den Keim einer nächsten Schuldenkrise, die aufkommt?
Ja, ich denke, ich hatte es eigentlich schon angesprochen. Wir befinden uns in einer riesengroßen Schuldenkrise. Das wird mal transparenter und mal weniger transparent, aber die Schuldenstände sind aus dem Ruder gelaufen. Die Zinslast wird zum Problem, wird zum Zankapfel auch. Ich denke, am Ende wird diese Schuldenkrise nur auf zwei Wegen lösbar sein. Entweder den Gürtel enger schnallen oder Inflationierung. Solange die Inflation noch nicht das große Problem für die Massen ist und zu Demonstrationen führt, glaube ich, werden Politiker immer die Inflationierung vorziehen, weil es der leichtere Weg ist. Vor diesem Hintergrund glaube ich auch, dass reale Assets weiterhin ein sehr wichtiges Wertaufbewahrungsvehikel bleiben. Und dazu gehört natürlich die Aktie, aber das ist eine Kernbotschaft, die ich heute mitgeben möchte, ist, wenn sie zu niedrigen Preisen erworben werden, ja, wenn die Sicherheitsmaße ausreichend ist. Und Da legen wir im Moment vielleicht ein bisschen größeren Wert als andere drauf.
Ja, zum Schluss frage ich meine Gäste immer nach einer Literaturempfehlung. Was liegt bei Ihnen momentan auf dem Nachttisch? Welches Buch haben Sie mitgebracht, das wir bei uns in der virtuellen Bibliothek platzieren dürfen?
Ein Klassiker, ich möchte jetzt nicht ein Buch nennen, aber ich glaube, ein Klassiker ist der Artikel von Buffett aus dem Jahr 1977, How Inflation Swindles the Equity Investor. Das ist ein Artikel, den hat er in den Hochzeiten der Stagflation und auch Inflation im Fortune Magazin veröffentlicht, 1977. Und dieser Artikel ist deswegen so interessant, weil Buffett damals wie heute sehr differenziert über die eigene bevorzugte Asset-Klasse, die Aktie, gesprochen hat. Er hat damals zum Ausdruck gebracht, dass Aktien eine Möglichkeit sind, sich vor Inflation zu schützen. Aber wenn sie nicht billig eingekauft werden, dann wird es schwieriger. Dann gibt es viele Sachen, die auch gegen die Aktie laufen können in Zeiten der Inflation und der Stagflation. Und deswegen ist dieser Artikel aus dem Jahr 1977, ich meine, die Historie, die wiederholt sich nicht, die reimt sich, sind immer ein bisschen andere Akzente, aber dieser Artikel, den finde ich aktueller denn je, deswegen gehört er eigentlich auf jeden Schreibtisch im Moment oder Nachttisch.
Wie man es eben gerne mag. Ja, Herr Reeder, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Mir hat es Spaß gemacht.
Mir auch. Sehr gern, Herr Bartels, jederzeit wieder.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, gerne auch an Kollegen und Freunde weiterempfehlen, gerne auch den Podcast-Kanal Vorgedanken abonnieren. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.